Die Krankenschwester näherte sich dem jungen Mann im Flur mit einem Lächeln. Sie sagte, möchten Sie nicht mit hineinkommen? Oh nein, sagte der Mann und schüttelte den Kopf. Die Krankenschwester kehrte an die Seite der Mutter zurück und die Wehen verliefen reibungslos. Als die Geburt näher rückte, kehrte sie die Krankenschwester zu dem Mann zurück, der jetzt hektisch im Flur auf und ab ging. Es geht ihr so gut, versicherte sie ihm. Möchten Sie nicht wenigstens hineinkommen und sie sehen? Der Mann schien leicht zu zögern, dann schüttelte er wieder mit dem Kopf. Nein, nein, das könnte ich nicht. Er klimperte mit den Autoschlüsseln in seiner verschwitzten Handfläche und ging weiter auf und ab. Die Krankenschwester ging zurück in das Zimmer und unterstützte die Mutter bei ihren tapferen Bemühungen, das Baby auf die Welt zu bringen. Als der Kopf des Babys begann, den Geburtskanal zu verlassen, rannte die Krankenschwester in den Flur, packte den Mann am Ellbogen, zerrte ihn mit ans Bett mit den Worten, das müssen Sie sehen. In diesem Moment ist der kleine Junge geboren und auf den Bauch der Mutter gelegt, deren strahlendes Lächeln durch ihre Tränen hindurch leuchtete. Der Mann begann offen zu weinen. Er wandte sich an die Krankenschwester und schluckte. Sie hatten recht, das ist der größte Moment in meinem Leben. Der Krankenschwester standen die Tränen auch in den Augen. Sie beruhigte ihn. Niemand soll die Geburt seines Sohnes verpassen. Der Mann schluckste. Das ist nicht mein Sohn. Das ist auch nicht meine Frau. Ich habe sie noch nie im Leben gesehen. Ich wollte nur meinem Kumpel auf der anderen Flurseite die Autoschlüssel bringen. Übrigens, ich gehe davon aus, dass diese eine erfundene Geschichte ist. Ich schätze, manche Leute hätten anders reagiert in der Situation. Aber ich denke, diese Geschichte zeigt ein bisschen, wie unerwartet Freude kommen kann. Und sicherlich, wenn es darum geht, dass ein Kind zur Welt kommt, muss man auch Geduld haben. Heute setzen wir unsere Betrachtung von der Frucht des Geistes fort. Wir finden im Neuen Testament, in dem Galaterbrief, gegen Ende vom Kapitel 5, dass Paulus, der diesen Brief verfasst hat, schreibt, die Frucht des Geistes ist, und er nennt dann zwei Punkte, die lese ich dann auch gleich. Und ich fand es interessant, gerade diese Woche war ich an einer Gesprächsrunde beteiligt, wo einer die Geistesgaben thematisiert hat. Diese Gaben, von denen wir auch einiges im Neuen Testament lesen, gerade auch von Paulus, die der Heilige Geist Nachfolger Christi gibt. Und ein anderer in der Runde hatte nebenbei die Früchte des Geistes erwähnt. Und ich habe angemerkt, weißt du, ich habe schon öfters mitbekommen, dass es in Gemeinden Streitereien gar richtig schlimme Situation gegeben hat, weil sie sich uneins waren über die Geistesgaben, wie sie funktionieren, wie man sie bekommt, welche man es da gibt oder auch nicht und so weiter. Aber ich kann mich nicht erinnern, je davon gehört zu haben, dass Leute sich über die Frucht des Geistes gestritten hätten. Die scheinen irgendwie unabstreitbar zu sein. Im Galater Kapitel 5, in den Versen 22 und 23 steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Gegen all das ist das Gesetz nicht. Nun, ich hatte schon vor 14 Tagen erwähnt, in der Betrachtung der Frucht des Geistes besteht ein bisschen die Gefahr, dass wir diese neun, nennen wir jetzt erstmal Tugenden, dass diese neun Tugenden einzeln betrachtet werden und jeder als eigene Kategorie gesehen wird. Ich muss zugeben, dass ich öfters auch ein bisschen in diese Richtung gedacht habe. Als ich angefangen habe, diese Predigtreihe vorzubereiten, habe ich meinen Kalender genommen und bei 9 Sonntagen die 9 verschiedenen Punkte, die hier aufgelistet sind, eingetragen. Und sicherlich, es lohnt sich auch, diese einzelnen Begriffe anzuschauen, aber was auch sehr wichtig ist, ist, dass wir das Zusammenspiel von diesen verschiedenen Tugenden anschauen. Dass wir sehen, dass die nicht jeweils Einzelkämpfer für sich sind, sondern dass sie zusammenwirken. Dass das eine das andere auch bedingt und stärkt und voranbringt. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir die auch gemeinsam bedenken und betrachten. Aber am allerwichtigsten dabei ist, dass wir diese Liste von Tugenden nicht als etwas sehen, was wir aus unserer eigenen Kraft erarbeiten müssen, um zu versuchen, bei Gott gut anzukommen. Es heißt nicht umsonst die Frucht des Geistes. In Apostelgeschichte 2 lesen wir davon, wie der Heilige Geist auf die erste Gemeinde, auf die erste christliche Gemeinde, diese ersten Nachfolger Jesu, gekommen ist. Und was für eine Wahnsinnswirkung das gehabt hat. Wie sie verändert wurden, wie sie mutig geworden sind und von Jesus weitererzählt haben. Und der Heilige Geist wirkt bis heute in den Nachfolgern Christi. Er startet uns mit Gaben aus, aber er wirkt ständig an uns, um die Erneuerung, die Gott für uns will, voranzubringen. Die Frucht des Geistes ist eigentlich eine kurze Darstellung dessen, was der Heilige Geist in uns bewirken möchte. Nun, es begegnet mir immer wieder, dass Christen auch Sorgen darum haben, wie viel macht der Geist und wie viel muss ich machen? Ich denke, manchmal steckt ein bisschen ein Denken dahinter. Also, was ist das Mindestmaß, was ich erfüllen muss, um genug gemacht zu haben? Und ab da kann ich sagen, okay, da kann der Geist übernehmen, der macht das Restliche. Und was wir verstehen müssen, ist, dass es sich nicht so aufteilen lässt, sondern es geht darum, der Heilige Geist Gottes möchte mit uns wirken, an uns zu wirken. Man kann zum Beispiel nicht erwarten, dass jemand, der ein Messi ist, einfach plötzlich seine Wohnung aufräumt. Messi, jemand, der aus verschiedenen Gründen einfach sich nicht in der Lage befindet, Müll wegzuschmeißen oder alte Zeitungen, die man nicht mehr braucht oder auch die Plastik Tüte von Einkauf, die man nicht mehr braucht, wegzutun. Und nach füllt sich die ganze Wohnung auf. Es gibt Fälle, wo man sich fast gar nicht mehr in der Wohnung bewegen kann, weil die Wohnung so voll geworden ist mit diesen ganzen Sachen, mit diesem ganzen Müll, was sich angesammelt hat. Und es wäre unrealistisch zu erwarten, dass so jemand einfach eines Tages aufwacht und sagt, das schmeiße ich alle weg. Bei uns ist es eben auch so. Bei dem Messi muss ein Therapeut, also im Optimalfall kommt ein Therapeut und arbeitet mit diesen Menschen und hilft ihnen, Schritt für Schritt voranzukommen, dass sie anfangen können, sich von diesen Dingen zu lösen. Und der Heilige Geist möchte mit uns wirken, um uns voranzubringen. Der Heilige Geist möchte, dass diese neuen Merkmale, diese neuen Tugenden, die in der Frucht des Geistes aufgelistet sind, ja, dass die wachsen. Frucht wächst, wenn es an der Quelle ist und die nötige Nahrung bekommt. Wir brauchen diese Verbindung mit dem Heiligen Geist, nicht um, auf dass er dann irgendwann übernimmt und das macht, wozu wir nicht in der Lage sind. Irgendwo sind wir zu gar nichts in der Lage. Wir brauchen ihn vom Anfang an. Aber er möchte mit uns zusammen wirken, dass wir erneuert werden. Dass wir diesen Segen erfahren, was Gott für uns möchte. Und eins, was der Heilige Geist in uns bewirken will, das ist die zweite von diesen neun Tugenden, was die in diesen Versen aufgelistet ist, ist Freude. Was macht dir Freude? Ich hoffe, du hast viele Dinge, die du aufzählen kannst, die dir Freude machen. Das wünsche ich dir vom Herzen. Aber zur Ehrlichkeit gehört dazu, dass wir auch die Gegenfrage stellen. Was raubt dir die Freude? Nun, ich befürchte, es gar nicht so schwer sein wird, da auch Punkte zu finden, die wir benennen können, was uns die Freude raubt. Und in meiner persönlichen Erfahrung ist es auch häufig so, dass auch wenn ich zahlenmäßig vielleicht mehr habe, was mir Freude macht und worüber ich mich freuen kann und darf, die Dinge, die mir die Freude rauben, scheinen dem trotzdem irgendwie immer wieder zu überlagern. Dass sie scheinen zumindest schwerer zu wiegen. Dass die Freude, die man eigentlich gerne haben möchte, nicht immer so da ist. Jedenfalls, man spürt das nicht so, wie man es wirklich gerne hätte. Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache definiert Freude als Gefühl der Hochstimmung, inneren Heiterkeit. Nun, in der Antike, und ich meine, dazu muss man sagen, die jüngsten Schriften der Bibel wurden vor knapp 2000 Jahren geschrieben. Also reden wir auch von antiken Schriften hier. Und in der Antike wurde Freude etwas anders verstanden als nur ein momentanes Glücksgefühl. Die griechischen Philosophen haben auch Listen von Tugenden erstellt. Die haben auch ihre Listen gehabt, dass ein guter Mensch wird das und das und das und das haben und tun. Und sie haben da ein bestimmtes Wort verwendet. Und es ist immer so eine Sache, wenn man von Texten redet, die eben nicht in der deutschen Sprache geschrieben wurden, muss man ein bisschen mit Übersetzungsdingen umgehen. An dieser Stelle sage ich einfach, der Begriff, der üblicherweise als Freude übersetzt wird von dem Griechischen, von diesen antiken griechischen Philosophen, das hatte sehr viel mit Selbstverwirklichung zu tun. Es hatte damit zu tun, dass man sich selbst disziplinieren musste, um das zu erreichen. Aber dass das dann auch als das höchste menschliche Gut gesehen wurde, weil man sich selbst verwirklicht hat. Aber es ist wirklich interessant, dieser Begriff, was die antiken griechischen Philosophen verwendet haben, kommt im Neuen Testament gar nicht vor. Dort wird ein ganz anderes Wort verwendet. Und das ist ganz bestimmt so, dass diese Vorprägung von diesem anderen Wort nicht mit hineingenommen werden sollte in ein christliches Verständnis. Und deswegen haben sie ein anderes Wort für Freude verwendet, als was die anderen verwendet haben. Selbstverwirklichung ist nicht unser höchstes Ziel. Und deswegen haben sie das sonst übliche Wort vermieden. Und das Wort, was sie gewählt haben, kommt von der selben Wortgruppe wie das Wort, was wir mit Gnade übersetzen. Es gibt so Wortgruppen, zum Beispiel Licht und Leuchtmittel. Das sind zwei deutlich unterschiedliche Worte, aber man kann erkennen, aha, die sind doch miteinander verwandt. Und in dieser Situation ist es so, das Wort, was im Neuen Testament für Freude verwendet wird, kommt von derselben Wortgruppe wie das Wort, was wir mit Gnade übersetzen. Ganz bestimmt, kein Zufall. Der Geist Gottes möchte Freude in uns bewirken, aber diese Freude soll schon mehr sein als ein momentanes Hochgefühl. Sie soll etwas sein, was unsere Lebensumstände uns nicht berauben kann. Also sie soll etwas sein, was durch eine schlechte Nachricht nicht einfach komplett zerstört wird. Ich war diese Woche auf einer Tagung, wo der Referent erzählt hat, dass er mal ein, ja, was will man das bezeichnen, Cartoon, heute würde man Meme sagen, mal gesehen hat, wo ein Bild da war von Christen, die im Kolosseum waren, also damals in antiken Rom, und die Löwen standen bereit, auf sie zu springen. Und dann drunter stand, Gott hat einen perfekten Plan für dein Leben. Oh. Ziemlich zynisch, diese beiden, dieses Bild mit diesem Text zusammenzustellen. Aber zu häufig denken wir zu einem, dass Gott alles für uns ausgeplant hat und es gibt nur die eine Möglichkeit, wie wir mit unsere Lebensbiografie weitergehen können, was Gott gefällt. Und wenn wir irgendwie davon abweichen, ist Gott weg. Sagen wir nur ganz kurz, nein, dem ist nicht so. Aber, also ja, ob du diese oder jene Beruf ergreifst, Gott möchte dich so oder so gebrauchen. Gott möchte dich so oder so segnen. Darum geht es da. Aber wir haben auch häufig dieses Fehldenken, wenn ich gut genug bin, wenn Gott mich genug mag, dann wird alles gut laufen. Gut nach meiner Vorstellung. Also gut, dass es mir gefällt. Aber es ist auch wirklich spannend, dass die Berichte von diesen Christen, die zu den Löwen geworfen wurden, also zu einem haben sie keine Daniel-Erfahrung gemacht, dass die unversehrt rausgekommen wären, aber die Berichte von der Antike erzählen uns, dass diese Menschen singend und Gott lobend den Tod entgegengegangen sind. Spinnen sie oder was? Die Sache ist, ihre Freude war etwas, was viel, viel tiefer gegangen ist als ihre momentanen Zustand. Und sie wussten, dass egal, auch wenn sie getötet werden, sie wussten, zu wem sie gehören. Und sie wussten, dass das für sie nicht das Ende ist. Es gibt einen Begriff, was in der Frucht des Geistes nicht vorkommt. Ich habe das auch vor 14 Tagen gesagt, die Liste will auch nicht als ausschließlich verstanden werden, dass nur diese Dinge durch den Geist bewirkt werden. Aber es ist ein Begriff, der in diese Liste nicht mit aufgenommen wurde, was für viele ein bisschen Kopfkratzen aufwirft. Paulus, der eben auch den Galaterbrief geschrieben hat, hat im ersten Korintherbrief zum Beispiel an einer Stelle geschrieben, für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Und er hat diesen Dreierpack auch mehrfach verwendet in seinen Schriften. Und wenn wir in die Frucht des Geistes schauen, Liebe, das ist das allererste, was er da auflistet. Glaube kommt auch vor, allerdings erkennen wir das meist nicht so schnell, wenn wir die Liste in den weitaus den meisten Übersetzungen lesen. Dazu kommen wir in einigen Wochen. Ich spanne euch auf den Folter. Also, Glaube kommt auch in der Liste vor. Aber warum fehlt Hoffnung? Warum kommt Hoffnung nicht in diese Liste vor? Also der Begriff, was wir als Hoffnung übersetzen, nein, das kommt nicht vor. Aber Hoffnung ist ein Bestandteil von Freude. Die Freude, von der er hier spricht, schaut nach vorne, hoffnungsvoll und weiß, dass man in Gottes Hand ist, dass Gott einen begleitet, dass Gott einen auch korrigiert, aber dass Gott einen Weg mit uns geht, auch wenn die Umstände unseres Lebens scheinen total miserabel zu sein. Auch wenn wir den Eindruck haben, also wo wir wirklich schreien wollen, Gott, wo bist du? Dass wir Hoffnung haben können, dass Gott uns nicht verlassen hat. Ja, und da kommt dann Frieden und vieles andere, was wir bei der Frucht des Geistes finden, mit hinein. Diese Freude, von der hier gesprochen wird, ist eine Freude, die nicht von den momentanen Umständen abhängig ist, sondern die nach vorne schaut und sieht, dass Gott einen Weg mit uns gehen will. Ja, dass er einen Plan für uns hat, aber sein Plan ist, dass wir seinem Sohn ähnlicher werden. Der Heilige Geist möchte eine Freude in uns bewirken, die nicht von unseren momentanen Umständen abhängig ist. Nun, mir ist vollkommen klar, also mir geht es hier nicht darum, als Pastor am Sonntag früh im Gottesdienst einfach irgendwelche fromme Sprüche zu klopfen. Mir ist vollkommen klar, dass es viel einfacher gesagt ist als getan. Aber ich möchte euch Mut zusprechen. Das ist Gottes Wille für dich. Er möchte, dass du Freude hast, aber eine Freude, die tiefer geht als die momentane Situation. Nun gut, gibt auch die alte Geschichte von dem griesgrämigen Bruder in der Gemeinde, der gesagt hat, meine Freude habe ich tief innen drin, so tief drin, dass keiner es sieht. Also geht auch nicht darum, dass unsere Freude verschüttet wird, aber dass wir dem Geist zutrauen, dass eine Freude in uns bewirken kann. Und dass wir bereit sind, auf den Heiligen Geist zu hören, einen Weg mit ihm zu gehen. Der Heilige Geist möchte mit dir und mit mir auf diesem Weg sein. Und er möchte, dass wir immer wieder entdecken, dass seine Möglichkeiten unsere Gedanken und Vorstellungen bei weitem übersteigen. Noch etwas, was wir finden, ist, der Heilige Geist möchte Geduld in uns bewirken. Viele kennen das alte klassische Gebet, Herr, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Ich habe schon öfters gesagt, Geduld ist eine Tugend und auch eine Seltenheit. Aber es ist interessant zu merken, dass manche Übersetzungen, also manche von unseren deutschen Übersetzungen der Bibel haben hier Geduld stehen, aber manche benutzen ein altmodisch anmutendes Wort, Langmut. Was ist denn Langmut? Bei diesem Begriff geht es darum, dass der Heilige Geist in uns bewirken will, dass unsere Geduld nicht nur ausreicht, um friedlich in der Schlange an der Kasse beim Einkauf zu stehen, bis wir endlich dran sind, oder in der Arztpraxis zu warten, bis wir endlich aufgerufen werden, sondern dass der Heilige Geist noch weiter, noch tiefer in uns wirken will. Ein Mann namens William Wilberforce wurde 1785 ins britische Parlament gewählt. Nun, ja, liegt eine ganze Weile zurück. Aber ich denke, seine Geschichte kann auch für uns heute noch sehr hilfreich, ja, wegweisend sein, wenn wir über Langmut nachdenken wollen. William Wilberforce war ein überzeugter Christ und er war ein Gegner von der Sklaverei. Und er hat sich wirklich stark dafür eingesetzt, dass die Sklaverei im britischen Reich abgeschafft wird. 1807 war er schon 22 Jahre lang im britischen Parlament gewesen. Da hatten sie endlich genug Stimmen zusammen, dass der Sklavenhandel abgeschafft wurde. Schon ein großer Schritt in die richtige Richtung, allerdings noch lange nicht am Ziel. William Wilberforce hat weiter gearbeitet, natürlich auch mit anderen zusammen, und es als Ziel gesetzt, dass die Sklaverei im britischen Reich abgeschafft wird. 1833, nachdem er 48 Jahre lang im Parlament gewesen ist, ist William Wilberforce gestorben. Er hat es nicht erlebt, dass die Sklaverei im Britischen Reich abgeschafft wurde. Aber einen Monat später ist es dann soweit gewesen, dass das britische Parlament die Sklaverei im gesamten Britischen Reich beendet hat. Langmut, dran zu bleiben, zu wissen, was richtig ist, und dran zu bleiben, obwohl es so schwer ist, obwohl alles scheint gegen einen zu wirken, obwohl man mitunter den Mut verliert und aufgeben möchte. Der Heilige Geist möchte, dass wir, ja, Langmut entwickeln. Er möchte, dass das in uns wächst, dass aus dieser Frucht viel Gutes entstehen kann. Noch ein Beispiel von Langmut ist mir in den Sinn gekommen. Diese Frau habe ich persönlich gekannt. Esther Growitz war eine Frau in der Gemeinde in Mühlhausen. Sie war schon eine betagte Frau, als ich sie kennengelernt habe, aber ich hatte, ja, ich kann echt nur sagen, die Ehre, etliche Jahre lang mit ihr in einem Gebetskreis zu sein. Und also so eine demütige, sanftmütige Frau mit so einer tiefen Liebe zu Christus. Und wenn wir uns über manchen Menschen unterhalten haben, für die wir beten wollen, wurden dann auch Verwandte von denen mit benannt. Und es kam so ein bisschen nebenbei heraus. Ja, sie hat diese Person in der Sonntagsschule gehabt. Sie war die Sonntagsschultante von der. Und sie betet nach wie vor für den. Das waren aber 50 Jahre her. Langmut. Sie hat 50 Jahre lang plus für verschiedenste Menschen gebetet. Sie hat nicht erlebt, dass diese Menschen sich wieder zu Christus bekehrt hätten. Aber sie hat niemals aufgegeben. Nicht, weil sie von Gott Resultate erwartet hat, sondern weil sie die Treue zu ihm halten wollte. Und weil der Geist Gottes diese Frucht in ihr hat immer weiter gedeihen lassen. Kannst du einen solchen Langmut in dir selbst bewirken? Ich kann es jedenfalls nicht. Ein Text, der mir unter die Augen gekommen ist, als ich gerade über Geduld und Langmut nachgedacht habe und gelesen habe, ist der Anfang vom Römerbrief Kapitel 5. Da steht Erstaunliches über Geduld. Aber als ich mir den Text nochmal durchgelesen habe, habe ich gemerkt, ist erstaunlich viel Übereinstimmung mit der Frucht des Geistes da drin. In Römer 5, ab Vers 1 heißt es, gerecht gemacht aus Glauben. Wie gesagt, das steht drin, nicht so auffällig, kommt in einigen Wochen. Gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott. Frieden ist nächste Woche dran. Mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch in Glauben den Zugang zu der Gnade erhalten. Ja, was von Gnade haben wir heute auch gehört. Das ist verwandt mit Freude. Haben wir Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung. Oh ja, Hoffnung ist auch ein Bestandteil von Freude. Und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Mehr noch, wir rühmen uns ebenso der Bedrängnisse. Wow. Entschuldigung. Wir rühmen uns der Bedrängnisse, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld. Wenn du über Frucht des Geistes denkst, und es wird häufig mit verschiedenen Trauben oder sowas in Bildern dargestellt und so, hast du je über den Dünger nachgedacht? Hier sagt Paulus ganz deutlich, Dünger, was hier Wachstum für Geduld bringt, das ist Bedrängnis. Bedrängnis bewirkt Geduld. Geduld aber Bewährung. Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen. Denn die Liebe Gottes, ja, Liebe steht das allererste bei der Frucht des Geistes, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Es kommen hier ein paar verschiedene Bilder, die man verwenden kann an dieser Stelle. Also der Heilige Geist möchte eine Symphonie des Lebens in uns erklingen lassen. Glauben, Lieben, Freude, Friede, Selbstbeherrschung, all diese Dinge sollen zusammenwirken, um Wachstum in uns zu bewirken, dass wir Christus ähnlicher werden, dass wir erkennen, warum es uns gibt, wofür wir leben. Und es ist wie eine Symphonie, wo die verschiedensten Instrumente, die spielen zusammen. Jeder hat unterschiedliche Noten, was die gerade spielen sollen, aber das kommt dann zusammen in einer Harmonie, was wunderschön ist. Natürlich haben wir es gern, wenn wir Freude als ein gutes Gefühl erleben. Aber auch das gute Gefühl wirst du häufiger erleben, wenn deine Freude tiefer geht als nur die Gefühle. Wenn diese Freude dir Hoffnung gibt, die nicht nur auf besseren Umständen hofft, sondern auf Jesus hofft. Langmut ist ein interessantes Wort. Wir sollen lange den Mut nicht verlieren. Geduld zu haben ist nicht einfach, aber auch hier will der Geist uns nicht allein lassen. Aber das fordert uns auf, ihm zu vertrauen und ihn eine wahre Veränderung in uns bewirken zu lassen. Wenn du dem Heiligen Geist vertraust und dich für sein Wirken öffnest, denke nicht, dass du nur einen schönen Blumenstrauß bekommst, was du in eine Vase stecken kannst und irgendwo in der Wohnung hinstellen kannst. Der Heilige Geist wird dich in einen Garten von wunderschönen Blumen führen. Aber viel Abenteuer auch, viel Herausforderung dabei. Du wirst immer wieder neue Herausforderungen erleben, aber auch neue Möglichkeiten entdecken, die nur der Geist Gottes dir zeigen kann. Freude und Geduld werden wachsen und tiefer verwurzelt sein. Sie werden von der Liebe umrahmt und vom Glauben getragen. Amen.